Moin und herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für ein Live-Q&A. Ich heiße euch ganz herzlich hier in der Runde willkommen. Es ist Mittwoch, der 4. März. Wir zeichnen auf am Tag nach dem FDP-Test, beziehungsweise mittlerweile muss man ja sagen, dem FDP-Test und oder der AI-Analyse. Gab es auch Streber, die beides gemacht haben? Würde mich in der Tat interessieren. Es ist in dieser Grundgesamtheit zuzutrauen, dass wir den ein oder anderen Spezialfall unter uns haben. Der möge sich dann herzlich gerne melden. Schon da ist auch schon der erste Ast rein. Guck mal, einfach nur kurz eine komische Idee gehabt von mir und wie gedacht, irgendwer findet sich. Das ist toll, das freut mich sehr. Also, herzlich willkommen alle hier in der Runde. Herzlich willkommen an den Empfangsgeräten da draußen. Wir schreiben den Tag nach dem FDP-Test, für manche vielleicht auch 2, 3 oder 5 Tage nach dem FDP-Test oder dem Rat-Test. Wir machen es jetzt mal allgemein. Vielleicht haben wir auch gerade 2 Tage vor dem Lauftest und 2 Tage vor dem Lauftest kann auch heißen, einen Tag nach dem Schwimmtest oder wie auch immer. In jedem Falle nutzen wir heute dieses Live-Q&A, um ganz viel über Testverfahren zu sprechen. Und das machen wir deswegen, weil ich mir sicher bin, dass es dazu einige Fragen gibt. Deswegen reicht die gerne ein. Ich erlaube mir heute auch, das ganze Live-Q&A so zusammenzukürzen, dass das ja, sich auch vorrangig zumindest auf Themen rund um diese Testverfahren bezieht. Ja, also ich bitte um Verständnis an alle die, die ihre Fragen eingeschickt haben und bei denen es darum geht, um Themen, die so gar nichts damit zu tun haben. Da würde ich mir heute mal erlauben, das bei diesem Thema zu belassen, weil ich einfach glaube, dass das auch im Nachgang beim Anhören ein bisschen einfacher ist für alle die, die das später hören, wenn wir das so thematisch ein kleines bisschen eingeteilt haben dieses Mal. Super! So, und ich fange mal an mit der Svenja. Hallo Björn, obwohl ich mit dem Finisher VO2 Max Plan Langdistanz trainiert habe, ist meine VO2 Max gestern im 2. AI Diagnostics Test nur minimal höher gewesen. Relative maximale Sauerstoffnahme von 40 auf 41. Absolute Sauerstoffaufnahme von 2800 auf 2900. Ich habe jetzt gerundet gerade ganz kurz. Dafür ist meine schon sehr gute VLA Max noch besser geworden. Von 0,51 auf 0,44. Habe ich zu hohe Erwartungen oder dauert die Anpassung bei mir länger? Was kann ich im Training gegebenenfalls noch verbessern, damit die VO2 Max deutlich besser wird? Svenja, da du hier im Chat bist, ich darf einmal die Gretchenfrage stellen, wie sehr sich deine Leistungsfähigkeit verbessert hat. Vielleicht magst du live und in Farbe, einmal ganz kurz schauen, wie deine Schwellenleistung vorher gewesen ist und wie deine Schwellenleistung heute ist. Weil was wir bei Svenja gerade festgestellt haben, wir haben die beiden spielbestimmenden physiologischen Metriken, die für die Leistungsfähigkeit zuständig sind, nämlich den aeroben Stoffwechsel in Form von der VO2 Max und den anaeroben Stoffwechsel in Form der VLA Max. Und beides hat sich verbessert. Und genau, und Svenja schiebt hinterher für alle anderen auch einmal, die Schwellenleistung hat sich verbessert von 148 auf 162. Machen wir das Ganze mal, Moment, prozentual wollte ich gerade sagen. 148, das sind 14 durch 148 sind knapp, wenn wir ein kleines bisschen runden, ist jetzt die Frage, wie schön wir es haben wollen, aber ist das eine Verbesserung von 9,5%. Ich wollte gerade sagen 10, aber es wäre nicht ganz richtig gewesen. Das ist schon sehr gut. Also, das ist auf jeden Fall erstmal ja schon mal eine ordentliche Verbesserung, mit der kann man schon mal richtig gut arbeiten. Dann ist das natürlich auch jetzt ein bisschen die Frage des Zeitraums, Svenja. Ne, wir könnten jetzt noch viel tiefer einsteigen und überlegen, wann war der erste Test. Ich habe jetzt mal grob rausgehört, dass der dann wahrscheinlich auch im Dezember gewesen ist. Und dann haben wir jetzt hier 10% Verbesserung innerhalb von, was hat man denn, grob 3 Monaten, sagen wir jetzt einfach mal. Genau. Vielleicht eine ganz generelle Sache natürlich vorweg. Also, bei den ganzen Analysen, die wir gemacht haben, haben wir immer die Situation, also bei den AI-Analysen, dass wir da ein physiologisches Profil rausbekommen. Dieses physiologische Profil wird ja sogar dargestellt in so einem Spinnendiagramm. Und dieses Spinnendiagramm soll ja auch so ein bisschen deutlich machen, wo jetzt gerade vermeintlich unsere Schwerpunkte liegen und wo möglicherweise vielleicht gerade auch nicht. So. Und diese Einschätzung, die wir dann da haben, also manchmal habt ihr die ja selber getroffen, manchmal durfte ich auch meinen Senf dazugeben, wenn ihr die irgendwie an mich ja, weitergegeben habt, sage ich mal, und ich die Einschätzung für euch übernehmen durfte. Und dann muss man sich das immer so überlegen, das ist ja erstmal einfach nur eine Einschätzung. Ja, das heißt noch lange nicht, dass das jetzt dann auch exakt genau so funktioniert, wie das sein soll. Also Svenja ist jetzt ein gutes Beispiel, ne? Wir hatten den Schwerpunkt noch eher auf der VO2 Max, was natürlich nicht heißt, dass ich nicht die VLA Max dabei auch verbessern kann. Ne? Ist auch klar. Ist ja nicht entweder oder Prinzip, sondern es zahlen ja ganz viele Dinge in jedem Trainingsplan auf beides ein. Aber völlig zu Recht hätte man schon erwarten dürfen, dass die VO2 Max sich möglicherweise noch etwas mehr verbessert. So. Und man muss immer dazu sagen, das heißt bei weitem nicht, dass das auch auf jeden Fall so kommen muss. Oder man darf auch gleichzeitig die Frage anstellen, wann das denn möglicherweise kommt. Ne? Also ist keine Zauberei in der Hinsicht, als dass das dann immer sofort funktioniert, sondern hat sicherlich auch mal ja, so ein paar ganz normale individuelle Ausprägungen, die darüber entscheiden, ob das funktioniert, wenn ja, in welcher Größenordnung das funktioniert und gleichzeitig dann auch noch, wann das denn funktioniert. So nenne ich es jetzt einfach mal. Und deswegen, also 10% Verbesserung, damit können wir auf jeden Fall super arbeiten. Das führt überhaupt nicht dazu, dass wir irgendwas umschmeißen müssen oder sowas in der Art. Und dann sind wir einfach mal geduldig und gucken mal, wie sich der Trainingsplan dann auswirkt, wenn zum Beispiel der nächste Test dann ansteht. Also für alle die, die je nach Wettkampfziel unterwegs sind, gibt es manchmal noch einen dritten Test, der im Trainingsplan auf jeden Fall eingeplant ist. Das ist kein Muss. Das liegt auch ehrlicherweise manchmal daran, dass ich mich so ein bisschen schwer tue, den irgendwie zu kurzfristig vorm Rennen zu planen, weil ich da keinen mehr nervös mitmachen will und sowas. Aber Svenja, meine klare Empfehlung an dich wäre jetzt auf jeden Fall, dass du, wie gesagt, je nachdem jetzt, wie dein Rennplan aussieht, aber so Richtung Ende April ungefähr, Anfang Mai, spätestens Mitte Mai, sowas um und bei, würde ich auf jeden Fall so einen Test nochmal einstreuen. Ja, und dann auf jeden Fall auch nochmal schauen, ob sich bei der VO2 Max jetzt irgendwas anderes getan hat, ob sich vielleicht auch die VLA Max noch weiter nach unten bewegt hat und so weiter. Genau. Also da auch, ne, da habe ich in meinem Leben auch anhand von individuellen Trainingsplänen in einem Coaching mit Überprüfung von Laborleistungsdiagnostiken schon alles in meinem Leben gesehen. Also ich erzähle immer wieder gerne die Anekdote von einem Radfahrer, den ich mal betreut habe. Der hatte auch eine sehr hohe Laktatbildungsrate. Da habe ich alles versucht, um die Laktatbildungsrate zu verbessern. Nichts davon hat funktioniert, aber der hat eine viel bessere Sauerstoffaufnahme bekommen. Das ist also wirklich kein Witz. Und nach, ich glaube, so ungefähr nach 1,5 Jahren habe ich mir gedacht, okay, jetzt reicht's mir. Jetzt versuche ich einfach gar nicht mehr die Laktatbildungsrate zu verändern, sondern noch mehr Arbeit auf die oder Fokus auf die VO2 Max zu setzen. Und das hat noch besser für die VO2 Max funktioniert als vorher. Also hat bei dem sich super ausgewirkt. Der ist da, hat sich durchaus deutlich verbessert. Und das ist immer noch so ein Beispiel für mich. Das ist mir wirklich im Sinn geblieben, weil das war noch zugegeben auch relativ am Anfang meiner Karriere. Und dann habe ich da gestanden und dachte so, oh Gott, wie kann das jetzt sein, dass das nicht funktioniert? Und irgendwann hat man dann festgestellt, ja, das ist ganz normal, das ist die ganz normale individuelle Physiologie, die man halt einfach nicht in der Glaskugel vorhersehen kann, sondern die man dann auch so ein bisschen ausprobiert. Das Tollste daran ist immer, finde ich persönlich, dass man das so wunderbar dann auch zu Hause erfassen kann, also die AI-Analyse machen kann, um immer wieder natürlich auch einen Messwert zu bekommen und immer wieder nachvollziehen zu können, auch im Detail, hat die VO2 Max sich jetzt gerade verändert? Wenn ja, dann wie? Und alles, was dazu gehört. Super. Ja, genau. Svenja, ist gespannt auf den dritten Test. Ich auch. Svenja, lass es uns auf jeden Fall gerne wissen. Also, wenn du deine Infos nochmal teilen magst, dann in 2 Monaten freuen wir uns sehr von dir zu hören. Tutto bene. So, moin Coach. Kurze Frage zum CSS-Test. Die nehmen wir natürlich heute auch mit rein. Wir wollen auf keinen Fall das Schwimmen diskriminieren. Ich habe vor gut 1,5 Wochen beim Schwimmwettkampf die 400 Meter und 800 Meter Freistil geschwommen und schwimme morgen früh den CSS-Test. Wenn die Zeit aus dem Test morgen auf den 400 Meter nicht so flott läuft oder ich meine etwas schneller oder ich meine etwas schneller dieses Schwimmen zu können, kann ich alternativ die Zeit aus dem Wettkampf nehmen. Ja, geht auf jeden Fall. Also habe ich gestern beim FDP-Test auch nochmal deutlich gesagt, sowohl CSS-Test als auch die AI-Analysen dürfen auch gerne als modular angesehen werden, natürlich in einem sinnvollen Zeitraum. Ja, also und jetzt natürlich nicht irgendwie mit 1,5 Monaten Abstand und dann die Rosinen rauspicken, aber wenn man da hingeht und sagt, hier auch AI-Analyse, wie gesagt, habe ich gestern auch gesagt, die 4 Minuten klappen vielleicht am Ende nicht mehr ganz so gut, dann kann man die auch 2, 3 Tage später nochmal probieren und kann dann einfach 2 Fit-Files hochladen. Und dann ist das auch total fein. Super. So, Sascha, der gleichzeitig quasi der letzte war. Verzeihung an alle die, die ihre Fragen so spät eingeschickt haben. Wir versuchen immer alles möglich zu machen, was so klappt. Muss mich aber auch mal ein kleines bisschen darauf vorbereiten. Deswegen, wenn dann so Fragen kommen, nicht mal eine Stunde vor dem Live-Q&A, dann verzeiht bitte, wenn wir die nicht aufnehmen können. Weil, wie gesagt, das dauert dann auch immer einen kleinen Moment. So, dann eine Frage von Nina, ob ich die Auswertung von Nina bei Instagram gesehen habe und ob ich da was zu sagen könnte. Habe ich nicht. Grundsätzlich, bitte seid so gut. Haltet die offiziellen Kanäle ein. Bitte schreibt keine Nachrichten bei Instagram, außer irgendwas Lustiges. Aber bitte nichts, was irgendwie ernsthaft, ja, wichtig zu beantworten ist, weil ihr könnt euch sicher sein, ich werde niemals eine Power-and-Pace-bezogene Frage bei Instagram beantworten. Abgesehen davon, dass ich da höchstens alle paar Tage bin und so und ich diesem Kanal in meinem Leben nicht allzu viel Zeit einräumen möchte, weil ich den für nicht allzu sinnvoll erachte. Deswegen seid so gut, benutzt die offiziellen Kanäle. So, ich habe aber auch noch was zum Thema Schwimmen. Und zwar, muss ich mal einmal gerade schauen, hatte ich nämlich noch eine andere Frage zum Schwimmen. Jetzt muss ich mal gerade nachschauen. Wo habe ich sie denn? Der Sascha war nicht der Einzige, der was zum CSS. Da, so. Also, hier einmal noch eine Frage. Und zwar lese ich da die ganzen Fragen vor. Wie gesagt, da geht es beim Stefan auch um den CSS-Test, aber wir arbeiten das mal von oben durch. Hallo Björn. Ich treibe seit Jahren Ausdauersport, 24-Stunden-Rennen, Triathlon und so weiter. Seit Gründung Power and Pace mit dabei. Seit Oktober trainiere ich nach dem Finisher-Plan Langdistanz für Frankfurt. Letztes Jahr habe ich die Olympischen in Erding und die Mitteldistanz am Walchsee gefinisht. Im letzten Podcast wurde erklärt, also da verweist der Stefan, das mag ich nochmal erklären, auf den Power and Pace Podcast-Kanal und zwar im Konkreten, als es um die Shortcuts geht. Und zwar ist das, um genau zu sein, die Folge vom 19. Februar. Keine Shortcuts im Ausdauertraining. Nur einfach kleiner Service-Tweet an der Stelle für alle, die das nochmal nachhören wollen. Im letzten Podcast wurde erklärt, dass man eine einstündig 15-minütige Laufeinheit auch hin und wieder auf eine Stunde laufen kann, wenn diese dann mit mehr Intensität gelaufen wurde. Als Beispielrechnung hierfür wurden die Kilokalorien genannt. Da es nicht möglich ist, uns die Kilokalorien in den Trainingsplan vorzugeben, kann man die TSS hierfür heranziehen. Fragezeichen. Beispiel: Ein Lauf soll eine Stunde 15 dauern mit 87er TSS. Jetzt wohne ich in einer hügeligen und bergigen Gegend. Hieraus resultiert ein anspruchsvolles Gelände. Somit laufe ich auf 60 Minuten 87 TSS. Wäre dies dann auch möglich? Ja, wäre möglich. Also am Ende ist ein TSS auch nichts anderes als ein Versuch eines besseren Algorithmus abzubilden als der Energieumsatz das tut. Der Energieumsatz hat den kleinen Nachteil, dass der gerade große Belastungsspitzen natürlich nicht abbildet. Das muss man ihm zugute legen. Wenn ich jetzt 30-30 Intervalle fahre, dann spiegelt der Energieumsatz nicht unbedingt die hohe Intensität durch die 30 Sekunden wieder. Da könnte so ein TSS ein Vorteil sein, aber ehrlicherweise am Ende des Tages sind das alles irgendwelche mathematischen Beispiele, die immer dann an Grenzen stoßen, sobald es ja in irgendeiner Form auch individuell wird, ne? Also mein passendes Beispiel ist immer, wenn ich den einstündigen Lauf jetzt mache und ich kann den laufen mit und ohne Kohlenhydrate vorher, so die Low-Carb-Einheiten im Trainingsplan kennen ja die allermeisten von euch. Dann ist das am Ende der gleiche TSS, aber sowohl der metabolische als auch hormonelle als auch immunologische Reiz auf den Körper werden auf jeden Fall durchaus anders sein. Ja, ich habe also auf gar keinen Fall mehr das abgebildet, was ich da eigentlich gerade gelaufen bin. Und deswegen kann ich jede erdenkliche Metrik ranziehen, um solche Rechenbeispiele zu vollziehen. Also Energieumsatz finde ich persönlich immer ist das schönste Beispiel, wenn ich jetzt nicht gerade höchste Intensitäten habe. Man kann das natürlich auch versuchen, mit dem TSS abzubilden, aber ja, ehrlicherweise ist das auch ein bisschen akademischer Angang. Den würde ich mir persönlich ehrlicherweise sparen. Also jetzt für euch in der Umsetzung, ne? Weil ich würde es nicht so kompliziert machen. Wird einen Grund geben, warum man die Einheit um eine 15-minütige, also um 15 Minuten kürzen muss. Und dann würde ich, ja, da kann man dann gerne hingehen und ein kleines bisschen mehr Intensität einstreuen, wenn man denn möchte. Und wenn nicht, dann ist das auch okay. Das tut der Sache keinen Abbruch. Und ansonsten für alle anderen auch gerne nochmal den Podcast anhören, wenn ihr möchtet. Den fand ich, der hat mir richtig viel Spaß gemacht. Den fand ich ziemlich cool. Noch eine Frage. Die Low-Carb-Einheiten stehen immer morgens im Plan. Da ich meistens um 6 Uhr schon im Büro bin, kann ich diese frühestens um 12 oder um 14 Uhr fahren. Die zweite Einheit mache ich dann gerne gegen 17 Uhr. Wie soll ich mich dann den Tag über verhalten? Den ganzen Tag Low-Carb oder nach der ersten Einheit Carbs auffüllen? Beides falsch. Und zwar gravierend falsch, um einfach mal auch das sehr deutlich zu sagen. Diese Einheiten stehen im Plan und da steht ja was dabei. Da steht ja sowas dabei wie vor dem Frühstück und so weiter oder mit maximal 30 bis 40 Gramm Kohlenhydraten vorher. Kann es jetzt gar nicht auswendig. Und es ist eigentlich immer so geplant, dass die nach einer großen Standardisierung gemacht werden. Und eine große Standardisierung in Bezug auf die Kohlenhydratzufuhr, da gibt es nichts Schöneres als 8 Stunden Nacht. Weil in 8 Stunden Nacht, also abends letzte Mahlzeit gegessen, dann Nacht, habe ich die Situation, dass das eigentlich immer sehr, sehr standardisiert abläuft. Standardisiert im Sinne von, ich werde aller Voraussicht nach keinen Mitternachtssnack einführen oder einlegen und gleichzeitig werde ich auch keine Belastung vor mir haben, körperliche. Und deswegen kann ich ziemlich genau sagen, was mit meinem Körper passiert. Sobald ich diese Einheit irgendwo anders hinlege und vorher etwas habe, wo ich eben keine Standardisierung mehr habe im ureigentlichen Sinne, in der Form, habe ich auf jeden Fall eine größere Unbekannte und demnach auch ein größeres Risiko. Ja, wenn ich also jetzt nach die Einheit um 14 Uhr fahre und ich habe vorher keine Kohlenhydrate gegessen, kann ich mir sicher sein, dass alleine mein Leberglykogen auf jeden Fall sehr entleert sein wird. Die Qualität meiner Einheit wird danach nicht mehr gut sein und die Auswirkung eher risikobehaftet, als dass sie benefitär wäre. Deswegen gerne nicht machen. Ja? Wenn ich eine Low-Carb-Einheit im Tag unterbringen muss, weil ich es einfach vorher nicht machen kann, dann wäre so die Zielrichtung, dass man versucht, vorher ungefähr 3 bis 4 Stunden keine Kohlenhydrate mehr zuzuführen und als letzte Mahlzeit jetzt nicht unbedingt 300 Gramm Pasta, sondern vielleicht irgendwie eine herkömmliche Mahlzeit, die auch ein paar Kohlenhydrate beinhaltet, aber eben nicht hauptamtlich. Und dann kann man das machen. Aber bitte auf gar keinen Fall weder den ganzen Tag Low Carb noch nach der ersten Einheit Carbs auffüllen, weil das auch das viel zu spät gewesen wäre. Genau, deswegen, wie gesagt, Gradmesser, so ungefähr 3 bis 4 Stunden ohne Kohlenhydrate ist erstmal total fein, auch dann ohne Standardisierung. Wenn davor das, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Mittagessen oder spätere Frühstück oder Frühstück, ein paar Kohlenhydrate gehabt hat. Genau. Fuel the work required, sagen wir grundsätzlich immer. Ne? Wir sollten uns so verpflegen, wie es dann am Ende die Arbeit benötigt. Und wenn die Arbeit ist, morgens als erstes eine Radeinheit zum Beispiel zu machen oder eine Laufeinheit, dann ist das relativ klar und relativ klar abgegrenzt nach einer Nacht Schlaf. Wenn ich jetzt die Situation habe, dass ich um 6 im Büro bin und den Test um 14 Uhr fahre, dann habe ich auf jeden Fall schon mal 8 Stunden dazwischen, in denen ich nicht sagen kann, was genau da jetzt gerade in meinem Körper exakt passiert. Und deswegen muss ich auf jeden Fall zuführen, ne? Weil ich brauche the work required, fuel the work required, nochmal, alleine für die 8 Stunden Arbeit ja auf jeden Fall auch schon eine Verpflegung. So, jetzt zum eigentlichen Schwimmtest. Die Frage bezüglich Schwimmtest, wenn mir Oma Hildegard mit ihrem Altdeutsch-Rückenstil mit Vollschwung in meine 400 Meter oder 300 Meter reingrätscht, kann ich dann auch eine gute Zeit nehmen, die ich vorher schon geschwommen bin? Also quasi genau die gleiche Antwort wie gerade bei Sascha auch. Sehr gute Frage, wie ich finde. Seid nur so gut und nehmt irgendwas, was zeitlich irgendwie ganz gut absehbar ist. Super. Bezüglich, Ergänzung noch von Stefan, bezüglich der Training Peaks Werte würde mich noch interessieren, ab welchem Wert der Ermüdung und ab welchem Wert der Form sollte man die Intensität selbstständig verringern. Da sage ich gar nichts zu, weil das alles sehr schwammig ist, das anhand dieser Werte. Das beruht auf Erfahrungswerten, da ist die Frage, wie man damit umgeht. Ich gebe einfach ein simples Beispiel. Es gibt bei den gängigen Trainingsplattformen immer die Möglichkeit für den Coach, gewisse Skalierungsfragen für jeden einzelnen Athleten anders zu bewerten. Wenn jetzt ich euch frage, 100 Leute haben wir gefragt, wie intensiv ist diese Einheit gewesen? Und ihr seid alle die gleiche Einheit gefahren, wirklich exakt die gleiche, natürlich auch mit individuellen Trainingszonen, dann wird die Range auf einer Skala von 1 bis 10 bei einer moderat intensiven Einheit liegen, irgendwo zwischen 2 bis 10. So, der einen bescheidenen Tag hatte, und Stress zu Hause hatte bis zum geht nicht mehr, der wird sagen, das wird eine 10 sein. Und der, der das jede Woche zweimal fährt und der das einfach so aus dem Stiefel schüttelt, der wird sagen 2. Und deswegen sind die Unterschiede riesig groß. Und genau so bewerte ich auch, ob ich Intensität verringere, ja oder nein. Aber ich bewerte das auf gar keinen Fall nach einem mathematischen Wert, der keinerlei subjektives Empfinden einfließen lässt. Deswegen bitte, bitte seid so gut und geht diese Werte mindestens mit Bedacht an. Ich will jetzt nicht sagen, ignoriert sie, das wäre auch nicht falsch, weil ich bediene mich derer auch hin und wieder mal. Aber ich mache das zum Beispiel auch nur vor dem Hintergrund, dass ich ein persönliches Feedback bekomme. Super. Kurze Trinkpause. Jesse schreibt: Hallo Björn, ich konnte den zweiten Radtest leider noch nicht durchführen aufgrund einer kurzen Verletzungspause. Ich befinde mich seit dem 24.02. in der Sportpause bis voraussichtlich 9.03. Ich würde somit ab dem 9.03. wieder ins Training einsteigen. Wann wäre es zeitlich denn sinnvoll, den Radtest einzubauen? Ich glaube, da spricht Jesse auf jeden Fall vielen Leuten aus der Seele, weil, ne, habe ich jetzt ja schon ganz oft gesagt und werde ich aber gleichzeitig auch nicht müde, das immer wieder zu wiederholen. Ist natürlich total fein, wenn das nicht immer so on point funktioniert. Ne, gibt genug Gründe, warum man an so einem Tag, den ich da irgendwo in den Trainingsplan eintrage, vielleicht jetzt gerade mal nicht in der Stimmung, in der Lage ist, vielleicht verletzt war, krank und so weiter und so fort, sodass das gerade mal nicht taugt. So. Und deswegen nehmen wir Jessys Frage jetzt als Blaupause für alle die, die da mitgemeint sind. Ne, ich würde immer dafür sorgen, dass man erstmal so eine gute Woche bis anderthalb Wochen zurück im Training ist, nach einer, ne, kürzeren Krankheit, wenn man jetzt irgendwie gerade Magen-Darm oder Grippe oder was auch immer was hatte, dann mindestens mal so eine Woche, anderthalb auf jeden Fall wieder zurück sein im Training. Wenn das jetzt, je länger die Ausfallzeit, desto länger die, ja, der Wiederaufbau, ne? Also wenn man jetzt wirklich ernsthaft, keine Ahnung, mal, also die Jessie hat geschrieben, es war ein kleiner operativer Eingriff, deswegen ist Jessie wahrscheinlich hier schon mitgemeint. Aber wenn es dann doch auch mal länger war, dann nehmt euch die Zeit. Also wir wollen den Test immer dann machen, wenn wir sagen würden, wir sind jetzt wieder richtig gut im Training drin. Wir haben das Gefühl, dass wir so Radeinheiten ganz gut kontrolliert fahren können wieder, dass wir vielleicht auch mal schon Stunde anderthalb irgendwie gut rumbringen und das immer noch kontrolliert machen können. Und so weiter. So, und dann ist das total fein und dann könnt ihr den einbauen. Und ich sage es nochmal, das ist mir auch immer sehr wichtig, ähnliches Prinzip wie bei den Schwimmtests gerade. Man kann sich ja da auch einfach rantasten. Man kann das ja einfach probieren. Und wenn man irgendwann denkt, ach, das ist jetzt nicht einfach nur hier das normale Wehtun, wie es sein soll, sondern ich habe wirklich das Gefühl, ich kriege hier die Beine nicht rum und die fühlen sich schwer an und überhaupt und so. Ja, dann kann man ja auch gerne hingehen und das einfach streichen und sein lassen und einfach als, ja, gute Trainingseinheit bewerten. Und dann ist das ja auch total fein, ne? Also das ist ja dann nicht schlimm. Das ist ja keine Prüfungssituation im ureigentlichen Sinne, wo hinter jemand kommt und sagt, das hast du jetzt gut oder schlecht gemacht. Von daher bleibt da gelassen. Super. So, ich orientiere mich mal gerade, nehme das vom Stefan. Und das darf ich einmal archivieren. So, das hatten wir eben. Dann kurz einmal meinen Überblick zurückgewinnen. So. Ach so, die Frage nehmen wir gleich. Genau, die wird auch der ein oder andere gehabt haben. Weil wir gerade so ein bisschen Training Peaks schon hatten und weil ich schon ein bisschen was dazu gesagt habe, hier nochmal eine Frage, die so in welche Richtung geht. Moin Coach vom Jan in dem Falle. Vorab hatte ich die Frage auch schon per Mail eingereicht, jetzt aber noch mal etwas verfeinert. Ich teile sie euch auf jeden Fall mit. Ich bin Ende Oktober in den Allrounder-Plan eingestiegen. Meine erste Saison mit Power and Pace. Ziel ist die Mitteldistanz am 31.05. im Kraichgau. Das ist die erste Mitteldistanz für den Jan. Ihr hattet ja im Podcast schon mal erwähnt, dass der CTL immer so eine Sache ist. Aber ich habe mitgenommen, dass der als Indikator schon taugt. So. Oder, also Jan fragt freundlicherweise. Und ne, ihr habt die letzten 10 Minuten gehört. Ich finde, Jan hat das sehr schön, ohne dass es abgesprochen war, aber Jan hat das sehr schön niedergeschrieben. So habe ich es ja ungefähr auch gesagt. Also deswegen darf man das ja gerne auch genauso machen. Jetzt zur Frage. Mein CTL war so um die 35 beim Einstieg Ende Oktober. Also CTL vielleicht mal ganz kurz, ne, ist ein Chronic Training Load. Alleine die Tatsache, dass man selber bewerten darf, über welchen Zeitraum der gewertet wird, zeigt, dass der niemals für alle gleich ist. Ja, also alle Zahlen, die ich jetzt hier gerade nenne, sind unter euch nicht vergleichbar. Okay? Also bitte erst gar nicht damit anfangen. Das will ich an der Stelle sagen. Weil, wie gesagt, es gibt halt die gute Möglichkeit, diesen Zeitraum, über den der Chronic, also chronische Trainingsload ermittelt werden soll, die auch irgendwie für sich selber zu bestimmen. Ja, man darf das selber auswählen. Wenn jetzt einer sagt, für mich ist Chronic 14 Tage und der nächste sagt, für mich 6 Wochen, dann sind es riesige Unterschiede. Aber ich sage nochmal, jetzt zur Frage, mein CTL war so um die 35 beim Einstieg Ende Oktober, aktuell stehe ich bei 44, mit den Umfängen der letzten Woche fühle mich echt gut, der Progress ist spürbar und es ist eine super Balance von B- und Entlastung. Es geht also für mich spürbar voran. Was mich gerade etwas ratlos in Anführungsstrichen macht, warum sind die kommenden Wochen im März, auch wenn Entlastung und Testwochen ansteht, so gering vom Stundenumfang? Also ich habe jetzt nicht exakt vor Augen, wie umfangreich die so sind. Ich darf ergänzen, der Jan ist, Moment, ich denn? Achso, der hat mit einem anderen, ja, ich sag euch gleich, was für eine Kategorie der Jan angehört. Das finden wir gleich noch raus. Die letzten Wochen waren ja eher so 6 bis 7 Stunden. Wenn ich mich für den prognostizierten CTL in Training Peaks anschaue, bin ich wieder bei 41 Anfang April. Macht das Sinn vor dem Hintergrund einer Mitteldistanz? Es sind ja auch nur noch 2 Monate bis zum 31.05. Panik. So. Und ich fasse das nochmal für alle zusammen, weil ich das gerade ganz wunderschön finde, ehrlicherweise. Und ich fasse die Mail von Jan oder den wichtigsten Teil nochmal zusammen. 35 gestartet, 44 jetzt. Jetzt Achtung. Fühle mich echt gut, der Progress ist spürbar und es ist eine super Balance aus B- und Entlastung. Es geht also für mich immer spürbar voran. Was mich jetzt ratlos zurücklässt, ist ein CTL, der eigentlich keine Bedeutung hat. Und wenn ich dann in den Trainingsplan für die nächsten Wochen schaue und sehe, dass der CTL ja jetzt auch noch runtergeht quasi, dann ist auf einmal das ganze geile Gefühl für den Arsch. Also, ich habe es sehr überspitzt jetzt gerade dargestellt. Man verzeihe mir mein Französisch an der Stelle. Aber das ist für mich, ist das ein Paradebeispiel dafür, für ein großes Problem, welches wir im Triathlon immer wieder vorfinden. Und das ist wirklich, ne, Jan, du musst jetzt einmal ganz kurz herhalten für so ein kleines Pamphlet an der Stelle. Aber ich meine das wirklich ernst. Das ist eine Sache, die sehe ich auch in allen Leistungsklassen. Ja. Und das ist immer so ein Stück weit diese Situation aus zum einen dem Verlangen nach Klarheit. Ich finde, nichts wollen wir ja mehr als irgendwie, ne, keine Stagnation erleiden. Wir wollen schon gerne, dass es weitergeht, womit auch immer, ne? Uns ist jetzt klar, dass wir nicht jedes Jahr besser, 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 besser werden und in 30 Jahren Triathlon werden wir dann noch ein Ironman-Weltmeister. Da wissen wir, dass das nicht der Fall ist, aber ich finde trotzdem ist ja Stagnation irgendwie immer was, was wir vermeiden wollen. Und dann gleichzeitig finde ich es immer eine gewisse Form der Klarheit, irgendwas, was richtig gut ist, zu wissen, dass man, ich mache es jetzt mal sehr plakativ, auf dem richtigen Weg ist. So. Und ich glaube, alle hier in der Runde, jeder Power and Pacer, der das hört und so weiter, wird sagen, wenn ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dann ist das schon mal, fühle ich mich gut. Ich mache ein Gegenbeispiel. Wenn ich keine Ahnung habe, wo ich gerade stehe und zudem noch irgendwo im Niemandsland unterwegs bin, was den Jahreszeitpunkt angeht, und ich mir dann die Frage stelle, wird das denn wohl da in 3 Monaten funktionieren mit dem Rennen? Wenige Leute, die da rausgehen und sagen, komm, ist mir doch jetzt erstmal egal. Können wir in 3 Monaten immer noch schauen, ob das funktioniert. Ne? Sondern diese Klarheit ist schon irgendwas, was wir ja immer wirklich sehr doll wissen wollen. Und wenn wir die jetzt versuchen zu bewerten, diese Klarheit für uns oder schaffen zu wollen für uns, dann haben wir ja ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ja? Dann können wir hingehen und können uns selber fragen, hey, wo stehe ich da jetzt gerade? So. Und dann können wir in uns reinfühlen und wir können fantastisches Feedback haben. Zum Beispiel nämlich, ich fühle mich echt gut, der Progress ist spürbar und es ist eine super Balance aus B- und Entlastung. Es geht also für mich spürbar voran. Top. So. Gleichzeitig können wir das Ganze natürlich noch ein bisschen garnieren. Wir können uns irgendwie auch qualitative Daten angucken und können überlegen, hey, was hat sich denn in den letzten Wochen zum Beispiel entwickelt? Habe ich irgendwann für mich das Gefühl gehabt, dass die Trainingszonen, die ich im, keine Ahnung, Oktober eingestellt habe, mir vielleicht zu locker vorgekommen sind und ich habe die ein bisschen nachjustiert und fahre jetzt intensiver als Beispiel. Oder ich habe festgestellt, dass bei den Trainingszonen, die ich irgendwann mal eingestellt habe, da ist von Woche zu Woche zu Woche die Herzfrequenz, die ich bei, keine Ahnung, im BB-Bereich habe, die ist immer mal irgendwie ein kleines bisschen gefallen. Offensichtlich vor dem Hintergrund, dass die Beanspruchung nicht mehr so groß gewesen ist, was ja nur daran liegen kann, dass ich gerade ein Stück leistungsfähiger geworden bin. Super. Ne? Und jetzt gibt es ganz viele qualitative Daten auch, die man mit diesem Körpergefühl verbinden kann. So, und das ist super. Ne? Und das ist das, was den Sport auch auszeichnet. Das ist natürlich ja quasi keine andere Sportart der Welt gibt, also jetzt das Radfahren ist mit inkludiert, bei dem die Leistung überhaupt messbar gemacht werden kann. Und das ist ja ganz fantastisch. Und jetzt ist die ganz, ganz große Kunst, am Ende natürlich bei dieser Bewertung irgendeine Form von Priorisierung zu finden. Sagen zu können, ich habe ein Körpergefühl, das könnte zum Beispiel laufen, fühle mich echt gut, der Progress ist spürbar und ist eine super Balance aus B- und Entlastung, es geht also spürbar voran. Und dann eine gar nicht gute qualitative Metrik zu nehmen, Jan, wie den CTL, der dann da würfelt und, würfelt ist übertrieben, aber der dann da sagt, hier, 35, dann 44 und wenn du so weitermachst, dann 41 zum Zeitpunkt X und dann, dann geht es, also dann kann es ja nur noch den Bach runtergehen, quasi, ne? So ungefähr. Weil das wäre dann ehrlicherweise keine qualitative Bewertung. Ne? Da müssten wir so ein kleines bisschen dann schauen, dass so ein CTL eben okay ist als Indikator. Ich dürfte den mit rannehmen, wenn ich für mich zum Beispiel hingehe und überlege, im März 2028 gucke ich mal, wie mein CTL über 6 Wochen gewesen ist im Frühjahr 24, 25 und 26. Dann habe ich einen interindividuellen Vergleich, also meinen Vergleich jetzt gerade, ne, für mich gezogen. Ich vergleiche gleiche Jahreszeitpunkte. Ich habe da irgendwie bestenfalls eine halbwegs adäquat gleiche Saisonplanung gehabt und so weiter. Und dann kann ich hingehen und das bewerten. Aber das auf Basis quasi eines kurzen Moments zu machen, nämlich jetzt und Ausblick zu April, ja, das macht überhaupt keinen Sinn, ehrlicherweise. Deswegen, ne, das war jetzt eine sehr lange Ausführung, aber es ist mir wichtig, das mal einmal erwähnt zu haben. Niemals CTLs untereinander vergleichen. Niemals den CTL als ernsthafte qualitative Metriken. Das gleiche gilt für den ATL, ne, das ist der Acute Training Load und so weiter und so fort. Es gibt genügend andere Metriken. Ich habe eben ein paar genannt, die man heranziehen kann. Ne? Und ich würde das, ich mache mal ein paar einfache. Ich finde zum Beispiel, Konstanz im Training ist immer noch irgendwie eine fantastische Metrik. Wenn ich sagen kann, dass ich in den letzten, jetzt wie der Jan schreibt, Anfang Oktober, in den letzten haben wir November, Dezember, Januar, Februar, wie ich hier sitze und die Monate zählen muss mit den Fingern, manche sehen es von euch, haben wir 4 Monate. Wenn ich da sagen kann, dass ich da konstant trainiert habe und vielleicht sogar zum Beispiel meinen Laufumfang von Woche zu Woche steigern konnte, also klar, natürlich gibt es da auch Entlastungsphasen und so weiter, aber da kann ich ein grobes Gefühl kriegen und vielleicht sagen, hey, am Anfang bin ich noch, keine Ahnung, 25 Kilometer die Woche gelaufen und heute laufe ich 35 und das ist alles ganz entspannt. Das fühlt sich viel lockerer an als noch irgendwie damals. Das ist eine coole Metrik. Ne? Dann kann ich lieber Laufkilometer ranziehen, weil die wirken wirklich. Da kann ich mir sicher sein. Mein CTL, der versucht nur zu berechnen, was da gewirkt haben soll. Ne? Das ist ganz viel Konjunktiv in der Retrospektive. Mit einer Vorausschau, die natürlich auch ja, eher so geht, so gut ist. Genau, und deswegen, Jan, verlass dich aufs Körpergefühl. So, das war jetzt die sehr lange Ausführung, aber war mir auf jeden Fall nochmal witzig. Hoffentlich vielleicht auch ein kleines bisschen witzig, aber in jedem Falle auch für mich persönlich wichtig, das nochmal genau so erklärt zu haben. Super. Jan ist übrigens Allrounder. Ich habe ihn gerade gefunden hier. Prima. So, dann... Achso, der Simon war natürlich schon wieder findig und hat dazu einen kleinen Podcast rausgefunden. Ich, Service-Tweet, der zweite schon heute. Natürlich, also einen hätte ich selber geschafft, aber der zweite kann natürlich nur funktionieren unter Mithilfe meines kongenialen Partners Simon. In dem Falle geht es um die Folge 29 im Junk Miles Podcast. Da geht es um Trainingsmetriken. Da habe ich schon mal eine Stunde 40 was zu gesagt, was ich von TSS und ATL und CTL so halte. Ja, ich habe nicht den blassesten Schimmer, was ich damals gesagt habe. Das ist 4 Jahre her oder so, keine Ahnung. Ich hoffe nur, es ist halbwegs das Gleiche wie heute. Nein, Spaß beiseite. Ich bin mir sicher, dass es so ist, aber ich weiß wirklich nicht, was ich da erzählt habe. Aber vielleicht ist ja was für euch dabei. Danny schreibt, ich kann seit Wochen nur nach Körpergefühl gehen, was Belastung und Entlastung in Form angeht, da auf Android Training Peaks seit Wochen oder Monaten das Problem hat, diese Werte anzuzeigen. Ah, tatsächlich. Laut Entwicklern ist das Problem bekannt, ein Update soll kommen, doch es kommt seit Wochen immerhin, dass ich eine Form von minus 99 habe und eine Fitness von 270. Eieiei, okay, das habe ich noch gar nicht gehört, ehrlicherweise. Das ist an mir vorbeigegangen bisher. Dann sollten andere Android-Nutzer das Problem haben, dann macht's wie die Dani und ignoriert das einfach. Und solltet ihr die Werte angezeigt bekommen, macht's auch wie die Dani und ignoriert das einfach. Super. Sehr schön. So, Markus schreibt, Hi Coach, heute wieder eine AI-Diagnostik durchgezogen. Trainiere aktuell nach dem Langdistanz-V2-Max-Plan für Rot. Bin echt an die Grenze gegangen. Die absoluten Werte sind leicht gestiegen. Von 266 auf 270 Watt bei 12 Minuten und bei 4 Minuten jeweils 295 Watt. Laut AI-Auswertung ist die V2-Max nicht gestiegen, aber dafür die VLA-Max von 044 auf 04 gesunken. Muss ich mich mit 51 damit abfinden, dass meine V2-Max nicht mehr hochgeht? Oder mein Training anpassen. Und das Schöne ist, Markus, jetzt gerade beides nicht. Und deswegen, ich fand die Frage total schön, als ich die schon in der Vorbereitung gesehen habe, weil ne, auch da würden wir jetzt hier in die Runde fragen, wer 51 Jahre alt ist, plus minus 6 Jahre, sage ich jetzt mal grob, um mal irgendwie so biologisches Alter halbwegs einem Radius zu geben. Dann kann ich euch versichern, dass so 51 Milliliter pro Minute pro Kilo Körpergewicht jetzt in dem Falle von Markus nicht das Ende sein müssen. Ne? Ob das so ist, ja, das werden wir nicht sagen können. Wir werden es aber nur dann rausfinden, wenn wir es probieren und immer auch wieder testen. Ja, und deswegen total richtiger Weg von Markus und ich würde dir auf jeden Fall raten, Markus, bleib geduldig. Ne? Also nach 3 Wochen ist jetzt hier, Rom wurde auch nicht in 3 Wochen V2-Max-Trainingsplan erbaut. Das ist so ein alter Spruch von den alten Griechen, die das in Rom gebaut haben, ihr wisst es. Und deswegen einfach locker und entspannt bleiben. Und wenn da schon mal so eine Verbesserung in Sicht ist, das ist ja schon mal gut. Da ich finde, damit kann man schon mal ein Stückchen leben zumindest. Aber wir wollen auf jeden Fall auch noch mehr machen. Also wir geben uns nicht mit der Verbesserung zufrieden. Genau, aber auch da vielleicht nochmal so, das ist jetzt eine anekdotische Evidenz, ne? Aber ehrlicherweise ist immer meine Erfahrung gewesen, dass gerade wenn sich Training dann ein kleines bisschen umstellt, wenn das zum Beispiel auch mal intensiver wird und so weiter und so fort, dann braucht der Körper auch einen Moment, um sich an diese Belastung irgendwie zu gewöhnen, schon fast. So, um dann auch wirklich mit der Belastung am Ende gut zurechtzukommen und sich auch passend anzupassen. Deswegen würde ich auf gar keinen Fall den Kopf in den Sand stecken, wenn das nach 3 Monaten noch nicht geklappt hat, sondern richtig gut entspannt bleiben und darauf vertrauen, dass das passt. Markus, für dich natürlich, wie für alle anderen auch, gleicher Ratschlag wie den, den ich eben auch schon bei Svenja gegeben habe. Gerne noch mal einen dritten Test. Ne? Das Saisonpaket von AI Diagnostics hat 3 Tests, weil es zum einen wahnsinnig viel Spaß macht, die durchzuführen und wir euch den Spaß nicht nehmen wollen. Und zum anderen natürlich aber bitte auch, weil so 3 Messpunkte über den Saisonverlauf, die sind total klasse. Ja, das wäre wirklich super, wenn wir das hinbekämen und wenn wir da nochmal so einen Messwert bekämen, irgendwie ja, so Richtung, wie ich es eben schon gesagt habe, Ende April, Anfang Mai, Mitte Mai, je nachdem, wann der Hauptwettkampf ist. Also wenn der jetzt am 9.5. auf Mallorca ist, ja, dann gerne nicht 3 Tage vorher noch einen AI-Test fahren, aber dann kann man das vielleicht Ende April machen. Wenn der Hauptwettkampf erst irgendwie Mitte Juni bis Mitte Juli ist, ja, dann kann man auch getrost Mitte Mai sowas noch machen. Das meine ich in der Einordnung. Tuto Bene. So. Ah ja, ich kriege hier schon die Screenshots geschickt von Fitness und Form. Ja, das ist natürlich überragend. Okay. Overload. Alles ist Overload auf jeden Fall. Ja, tut mir leid an alle Android-Nutzer. Das war mir nicht bewusst. Ich kann da auch nochmal nachfragen, ob da was in Mache ist bei den Kollegen in Boulder. Kann aber auch für nichts garantieren, dass die da mir besser sagen können, was da genau in der Technik passiert bei Android. Super. So, ich würde gerne sprechen noch über den Benno, der hatte eine schöne Frage hier vorne. Hi Björn. Ich bin über den Winter das erste Mal mit einer Rolle und Powermeter gefahren. Jetzt habe ich gestern meine allererste Ausfahrt draußen auch mit einem Powermeter gemacht. Mir war es nahezu unmöglich, während dieser Fahrt meine Wattwerte zu treffen. G1 liegt bei mir bei 160 Watt, mal stand 120 auf der Uhr. Sobald ich dann ein bisschen mehr getreten habe, war ich bei 230. Das hat mich so sehr gestresst, dass ich die Ausfahrt kaum noch genießen konnte, da ich mich nur noch mit den Wattwerten beschäftigt habe. Geht so ein bisschen in die gleiche Richtung wie eben, ne? Wo ich so ein bisschen gesagt habe, manchmal auch einfach mal ein Körpergefühl walten lassen. Meine Frage, wie gehe ich nun damit um, um noch effektiver nach vorgegebenen Trainingszonen zu trainieren? Also, erste kleine Abhilfe, kleines bisschen geschummelt, aber darf man am Anfang so machen, ist einfach mal schauen, dass man die Leistungsdaten gemittelt bekommt über 3 Sekunden. Gibt so Einstellungsmöglichkeiten, allermeist in den Head-Units bei Garmin, bei Wahoo und wie sie alle heißen, wo man angeben kann, dass man die Leistung gerne gemittelt haben wollen würde über 3 Sekunden. Dann sind zumindest schon mal so die Schwankungen raus, die ja, die logischerweise immer da sind von Sekunde zu Sekunde zu Sekunde. Also man kann keine, wie soll ich sagen, nicht die Leistung auf on point haargenau treffen. Man kann nicht 10 Minuten lang 160 Watt on point fahren, sondern man fährt dann 10 Minuten lang irgendwas, wenn man es gut hinbekommt, zwischen 150 und 170 Watt. So, und im Mittel ist das dann 160. Ja, also das als Gradmesser. So, und wenn man das über 3 Sekunden mittelt, dann ist zumindest schon mal die Situation vorbei, dass man irgendwie hektisch versucht, mehr reinzutreten oder dann wieder die Beine hängen zu lassen, weil das funktioniert nie. Ne? Es braucht am Ende ein gleichmäßiges Fahren und dieses gleichmäßige Fahren will geübt sein. Das ist so, wie es ist. Also so meine ich es auch wirklich. Das ist dann wirklich eine Geschichte, das muss man einfach üben. Und das Üben kommt aber über einen nachgelagerten Weg. Der erste Weg ist nämlich erstmal immer einfach zu fahren und dann hin und wieder drauf zu gucken, aber auch nicht zu reagieren, sondern sich dann ganz charmant überlegen, okay, alles klar, ich bin jetzt hier nicht die letzten 10 Minuten 160 Watt gefahren, sondern 140. Ich könnte mal ein kleines bisschen mehr fahren. Ja, aber als erstes muss vorgegeben werden, das gute Körpergefühl, welches dafür sorgt, dass das ein sauberer Tritt ist und dass das alles ganz smooth funktioniert. So, und jeder weiß grob, wie sich ein Grundlagenbereich anfühlen soll. Also keiner läuft Gefahr, irgendwie auf einmal im Schwellenbereich zu fahren und sich zu wundern. Und deswegen erstmal nach Körpergefühl gehen, das gut quasi nach Gefühl aussteuern und dann gucken, was dabei rausgekommen ist. Und dann ist das Powermeter quasi die zweite Instanz, das ist ein bisschen das Regulativ, was das Ganze dann präzise macht. Und wenn man das dann passend geübt hat, im Grundlagenbereich zum Beispiel, dann kann man das natürlich genauso auch im Schwellenbereich, im G2-Bereich und so weiter und so fort anwenden. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding, dass man das geübt hat, weil spätestens im Wettkampf wird es sehr wichtig einschätzen zu können, ob sich das hier gerade eher wie ein G2-Bereich anfühlt oder wie ein Schwellenbereich anfühlt. Oder vielleicht auch, ja gut, zu locker im Rennen finde ich eher selten, aber vielleicht auch zu locker anfühlt zum Beispiel. Und deswegen ausprobieren, machen. Super. So. Ich habe noch eine Frage von Dennis. Moin Björn. Ich habe noch eine AI-Diagnostics übrig und würde sie gerne mit Zielwettkampf Ironman Südafrika am 19.04. verwenden. Ich befürchte, meine Stimme wird gleich versagen. Verzeiht mir. Um nach einem letzten geplanten Trainingslager, relativ nah am Wettkampf, meine Leistung erneut zu bewerten und daraus mein Pacing abzuleiten. Nun bin ich heute Morgen schon den FTP-Test nach dem einfachen Zwift-Protokoll gefahren, habe also eine gute Orientierung bezüglich meines Leistungsstandes und fühle mich richtig gut auf Kurs. Die AI-Diagnostics habe ich mir noch bewusst aufgespart. Macht es überhaupt Sinn, mit 14 Tagen Trainingslager zu Hause in den nächsten 4 bis 5 Wochen danach nochmal zu testen oder braucht es dafür den darin gesetzten Reiz ohnehin zu lange, um anzukommen beziehungsweise sich im Test sichtbar abbilden zu lassen? Oder macht das schon noch Sinn? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das noch Sinn macht, zumal du ja auch, Dennis, wenn ich dich richtig verstanden habe, da jetzt gerade in Anführungsstrichen nur einen FTP-Test gemacht hast. Deswegen kann man das durchaus machen und da würde ich jetzt kein Problem sehen. Ich würde jetzt das natürlich logischerweise nicht direkt nach dem Trainingslager machen, aber wenn du die Zeit hast, da dir noch, keine Ahnung, ich sag mal 4 bis 5 lockere Tage zu gönnen, 1-2 Tage wieder reinkommen, dann einen Test zu machen, falls sich das noch ausgeht. Du schreibst Ende Ostern. Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, wann Ostern ist. Ich kann aber nachgucken, nämlich hier 3.4. So, zu Hause in den nächsten. Genau, also dann will ich jetzt halt die 14 Tage Trainingslager natürlich relativ zeitnah machen, aller Voraussicht nach, die zu Hause stattfinden, das als Randnotiz für alle. Und dann, genau, das vielleicht sogar an dem Osterwochenende zu machen mit dem AI-Test oder irgendwie kurz davor, sowas in der Art. Also, das geht auf jeden Fall. Wie gesagt, ich würde halt so gute 5, 6, 7 Tage dazwischen sollten schon sein. Zweite Frage, wie nah am Wettkampf würdest du die Diagnostik noch durchführen? Ich plane das Trainingslager bis Ostersamstag und danach in 14 Tage Tapering zu starten. Ja, dann sage ich dir das ganz genau. Dann würde ich den Test durchführen am 11. April. Das ist 8 Tage vorher. Das ist auf jeden Fall nach Ostersamstag. Das ist genau 7 Tage nach Ostersamstag. 8. April. Entschuldigung, 11. April. Das ist dein Testtag, Dennis. Mach das. Zieh das durch. Hab ganz viel Spaß. So. Und dann war noch die Frage, ist der Zeitpunkt sinnvoll oder möglicherweise zu spät vor? Ich habe so die Aussage im Ohr, dass ein Leistungstest ja am Ende nur eine intensive Einheit ist und der AI, dann kommen ja gerade mal 16 Minuten sehr intensives Radfahren zusammen. Man schießt sich also nicht komplett aus dem Leben für 3 Tage. Genau das, sehr gut zusammengefasst. Also ich finde sogar so eine AI, so ein AI-Diagnostics-Tag, wenn man denn so möchte, der, also wenn ich das anderen Leuten in den Trainingsplan schreibe, dann ist das grundsätzlich verpackt in 4,5 Stunden und dann fährt man danach noch sowas wie 5 mal 15 Minuten G2, weil ich das ehrlicherweise für so überschaubar anstrengend finde. Also ich finde mal 4 mal 8 Minuten EB fahren ist kein Stück weniger angenehm. Von daher ist das manchmal fast die angenehmere Vorbereitung auf die 5 mal 15 Minuten G2. Genau. Und Dennis schreibt, ich werde Freitag den 10 Kilometer Lauftest machen und überlege im Rahmen des Taperings noch einen kurzen, knacken 5 Kilometer Lauftest einzubauen. Ja, weiß ich nicht. Würde ich mir sparen, Dennis. Weil der Unterschied ist zwischen Lauftest und AI-Test ist, du kriegst keinerlei Erkenntnis darüber, wie dein Kohlenhydratstoffwechsel jetzt gerade funktioniert, ob sich das großartig verändert hat. Deswegen kriegst du eine Bestandsaufnahme von 5 Kilometern. Ob dir das was für eine Prognose für einen Ironman in Südafrika bringt, also man hört es vielleicht raus. Ich sage nein. Ich würde es auf jeden Fall nie jemandem so in den Trainingsplan schreiben. Wenn du jetzt aber sagst, ich bin leidenschaftlicher 5 Kilometer Wettkampfläufer und habe da schon, keine Ahnung, 20 Zeiten und fühle mich im Moment so gut, dass ich gerne am Peak meiner Leistungsfähigkeit 10 Tage vorm Rennen sowas nochmal machen will, dann wird Schuh draus. Dann würde ich sagen, kann man sehr gut machen. Wenn man jetzt wirklich, wenn es nur um Ableitung geht für das Rennen, ja, dann würde ich es mir ehrlich gesagt sparen. Genau. Super. Genau, Dennis hat die Planung gefixt. Der schreibt schon. So, hier haben wir noch ein bisschen Training Peaks Diskussion im Chat. Super. Dann haben wir sogar festgestellt im Chat, dass es nicht an Android liegt, sondern an Danny. Oder zumindest Danny hat das fest. Möglicherweise, ne, Danny, es gilt immer noch die Unschuldsvermutung. Wir wollen hier auf keinen Fall was zuschreiben. Aber häufig hört man ja, dass das Problem eher vor dem. Ich führe es nicht weiter aus. So, lieber Björn, seit 2 Jahren, ist immer komisch von der dritten Person hier, aber egal. Seit 2 Jahren trainiere ich nach dem Allrounder-Plan für meine Mitteldistanz. Mitteldistanzen, nämlich St. Pölten und Weichsee. Boah, tolle. Also schön. Dank der hervorragenden Pläne konnte ich diese auch erfolgreich absolvieren. Vielen Dank dafür erstmal. In der Vorbereitung auf meine geplante Langdistanz in 27 habe ich für meine diesjährige Mitteldistanzvorbereitung zum Finisher-Plan gewechselt. Hier merke ich eine deutliche Steigerung der Trainingsumfänge. Dies hat mich zu folgender Frage geführt. Sind die Finisher-Pläne für die Mitteldistanz analog der Pläne für eine Langdistanz? Wenn nein, worin unterscheiden sich diese? Steigert sich der Trainingsumfang für den Finisher-Langdistanzplan nochmal im Vergleich zum Finisher-Mitteldistanzplan? Finisher ist Finisher. Dem Finisher ist es egal, ob er sich auf eine Mitteldistanz vorbereitet oder auf eine Langdistanz. Das gleiche gilt für den Qualifier. Und dem Allrounder ist es auch egal, ob der sich für eine olympische Distanz vorbereitet oder auf eine Mitteldistanz. Ja, das ist grundsätzlich, ist der Trainingsumfang immer einzig und allein von der Kategorie vorbestimmt, zumindest 90, wenn nicht 95%. Und ein Zünglein an der Waage kann dadurch entstehen, ob ich mich gerade für eine Mitteldistanz vorbereite oder für eine Langdistanz. Das sieht dann ungefähr so aus, dass ja, man garantiert weniger 2-Stunden-Läufe findet in einem Trainingsplan. Man wahrscheinlich auch keine 5-stündige Radeinheit findet und so weiter und so fort. Aber wenn man das dann am Ende auf den Gesamtumfang runterbricht, dann ist der Unterschied quasi nicht gegeben. Also der ist auf jeden Fall weit, weit hinterm Komma anzusiedeln. Und deswegen niemals eine Kategorie bewerten, was den Umfang angeht, nach Wettkampfziel. Das ist dem Finisher egal. Ne? Als Christian Blumenfeld in kürzester Zeit Olympiasieger wurde und gleichzeitig Ironman-Weltmeister in Utah, ist der auch nicht hingegangen und hat sich gedacht, ach komm hier, olympische Distanz, da reichen ja 10 Stunden die Woche. Und dann bereite ich mich auf einen Ironman vor und weil die Distanz da ja eine andere ist, ja, dann trainiere ich auch mal dreimal so viel. So wird es nicht gewesen sein. Der wird sich gesagt haben, beide Rennen ziemlich gut machen, bitte. Deswegen gehöre ich zu der Kategorie Weltmeister oder Olympiasieger. Und nach der Kategorie hat er trainiert und das waren ungefähr 30 Stunden die Woche. Das ist ehrlicherweise immer mein Lieblingsbeispiel, weil das ja dann doch nicht allzu häufig vorkommt, dass jemand im Profi-Triathlon diese beiden Rennen, also die Ironman-Weltmeisterschaft und ein Olympia, Rennen in so kurzer Zeit hintereinander macht. Und auch da kann man sagen, völlig ungeachtet der Wettkampfdistanz wird der Trainingsumfang gewesen sein. So. Die Berit schreibt, lieber Björn, danke erstmal, Berit, dass du da warst gestern, habe ich gestern schon gesagt. Gibt es eine grobe Richtung, was man als Leistungssteigerung zwischen den Tests erreichen kann? Ich trainiere nach dem Qualifier-Plan im ersten Jahr. Am 9.12. hatte ich eine Schwelle von 200 und gestern von 213. Super. Erstmal soweit fein. Also gibt auf gar keinen Fall eine grobe Richtung. Das hängt natürlich auch mal, jetzt weiß ich, dass die Berit da sehr fleißig trainiert hat und so weiter. Und ich gehe mal jetzt mal, ich spare mir jetzt mal den Teil mit, ob man denn immer gesund war und ob das alles so gut in der Umsetzung geklappt hat und so weiter und so fort. Also wir gehen mal davon aus, man hat das richtig gut alles hinbekommen und man hat jetzt hier sinngemäß 90 bis 100% Trainingsplanerfüllung. Selbst dann ist die Voraussage immer so ein bisschen schwierig, ne? Weil auch da gehört hinzu, dass das ja immer auf die Response-Matrix trifft und das seid ihr. Also die Frage, wie die Antwort von euch gegeben wird. Ja, das ist ja das Einzige, was da eigentlich wichtig ist. Und das kann sehr unterschiedlich sein, ne? Deswegen kann das vom ersten bis zum zweiten Test, wie bei Berit jetzt gerade, grob überschlagene 6% gewesen sein. Es können beim nächsten Mal dann 12 werden. Ja, um das auch mal zu sagen. Es kann aber auch genau andersrum sein. Es kann sein, dass es beim ersten Mal 12 sind und beim nächsten Mal nur 6. Oder es kann sein, dass es beim ersten Mal minus 5 sind und beim nächsten Mal plus 12. Und jetzt will ich nicht so tun, als wäre das ein Lotteriespiel in der Hinsicht. So ist es natürlich nicht. Aber ich darf auf jeden Fall sagen, dass das wirklich, da habe ich schon so viel gesehen in meinem Leben, dass die anekdotische Evidenz sagt, es gibt da keine Richtlinie in der Hinsicht. Ich kenne Leute, die sind im dritten, vierten Jahr individuellem Coaching richtig durchgestartet. Die haben 1, 2 Jahre gebraucht, um sich an die Belastung zu gewöhnen, an die unterschiedlichen Strukturen, mit dem Training zurechtzukommen und alles, was dazugehört. Und haben danach erst einen richtigen Durchstarter gehabt. Ich sage das ganz oft, also sage ich bei Heißer, bei uns intern immer, das beste Jahr ist immer das zweite. Also das hört sich bescheuert an, aber das meine ich wirklich ernst. Das beste Jahr ist immer das zweite. Das erste Jahr ist meist so ein Übergangsjahr. Man kommt von irgendwo, man nivelliert sich dann so ein bisschen ein, man gewöhnt sich an die Belastung und alles, was dazugehört. Und dann kommt meist das Jahr 2, da startet man dann meist schon auf einem etwas höheren Level. Klar, man geht meist schon mit etwas mehr Leistungsfähigkeit da rein. Und dann sieht die Anpassung wirklich anders aus. Also das kann ich an ganz vielen Beispielen bestätigen, dass das zweite Jahr, ich würde wetten, wir werden auch ein paar Power- und Pacer finden, die das mindestens vom Körpergefühl her sagen würden, dass das so ist. Also eigentlich fast mal eine Umfrage wert. Also wer da seine Erfahrung zu teilen möchte, wir freuen uns über jedes Feedback. Super. So, der Olaf schreibt, Moin Björn, ich bin der Olaf mit dem Sabbatical. Zurzeit trainiere ich noch nach dem Allrounder-Plan. Ab April starten dann meine 3 Monate Sabbatical, um mich intensiv auf die Challenge Rot vorzubereiten. Dafür würde ich dann auch den entsprechenden Finisher-Plan wechseln. Meine Frage dazu, soll ich direkt mit den vollen Umfängen des Finisher-Trainingsplans einsteigen oder die Umfänge in den ersten Wochen langsam steigern? Auf jeden Fall letzteres, Olaf. Trotz aller Mehrzeit, ne, auf jeden Fall bedenken, dass die Umfänge definitiv deutlich unterschiedlich sein werden. Also da werden mit Sicherheit 3, 4 Stunden Training in der Woche mehr im Durchschnitt vorhanden sein. Und noch eine zweite Frage. Kann ich lange Einheiten vom Wochenende auch mit einer kürzeren Einheit der gleichen Sportart von unter der Woche tauschen? Zum Beispiel eine 3 Stunden Radeinheit von Samstag auf den Dienstag legen und die 1 Stunde von Dienstag auf den Samstag. Genau. Also, da würde ich sagen, ja. Ne, jetzt im Sabbatical-Falle bin ich jetzt mal vor dem Hintergrund davon ausgegangen, Olaf, dass das für dich jetzt nichts ist, was du abends um, keine Ahnung, 8:30 anfängst und dann erst um 11:30 mit der 3 Stunden auf der Rolle fertig bist, sondern dir das besser verpacken kannst und so weiter. Und deswegen ist das total fein. Das kannst du auf jeden Fall genauso machen. Super. So, ich sortiere. Die Frage habe ich auch schon mal gehabt. Zack. So, hier nähern wir uns dem Ende. Also, das war auch noch eine schöne. Moment, die müssen wir noch mit reinnehmen. Tag Trainer, bei meinem gestrigen FDP-Test, gestrigen Test, Entschuldigung, hat sich nach 40 Minuten die Verbindung zur Rolle getrennt. Auch beim Neustart klappt es nicht, worauf ich dann genervt duschen gegangen bin. Kann ich den Test wiederholen? Beziehungsweise, wo gibt es diesen zu finden? Klar, wiederholen, glaube ich, habe ich alles zu gesagt. Wer den wiederholen möchte, einfach die Einheit von gestern nehmen, Rechtsklick, kopieren, dahin schieben, wo man die hinhaben will. Ne? Also das könnt ihr am besten bei Training Peaks selber machen. Da findet ihr die Einheit ja logischerweise in eurem Trainingsplan und da könnt ihr die total gerne nehmen und könnt die einfach kopieren und könnt die dahin schieben, wo ihr den Test wiederholen wollt. Also wurschtelt da gerne im Trainingsplan ruhig auch so ein kleines bisschen selber rum. Das gleiche macht ihr natürlich mit den AI-Analysen auch. Ne? Also das wäre auch kein Problem. Genau. Super. So. Moin Coach. Hier haben wir noch ein paar Fragen zum Wettkampf. Ich wollte mal gerade gucken, da kommen wir natürlich jetzt gleich noch zu. Das war Wettkampf. Trainingsumfang, das machen wir gleich als erstes. Ja, und dann sind wir auch soweit. Ast rein. Also. Hi Björn, ich bin Florian, 45 Jahre alt und trainiere aktuell nach dem Finisher-Plan. Challenge Rot, Juli 2026. Semi-optimal gestartet, komme leider nicht auf den wöchentlichen Trainings, beruflich ziemlich eingespannt, mental sowieso, körperlich viele Dienstreisen, sodass die Rad- und Schwimmeiten unter der Woche nicht wirklich gut umzusetzen sind. Ich komme zwar vom Triathlon und bin auch schon Marathon gelaufen, habe eine Mitteldistanz gemacht, jedoch befürchte ich, dass wenn ich den entsprechenden Umfang nicht schaffe, eine Langdistanz nicht durchzuhalten ist. Ich würde gerne in den Champion-Plan wechseln, in der Hoffnung, dass ich diesen Umfang neben Beruf, Familie etc. absolvieren kann. Aber ab wann sollte ich realistisch darüber nachdenken, die Langdistanz zu verschieben, weil es aus Trainingssicht nicht realistisch ist, diese ordentlich ins Ziel zu bringen? Ich bin nicht auf eine Zielzeit aus, mir geht es darum, das Erlebnis Langdistanz zu genießen und nicht hochzugehen. Vielleicht hast du Tipps für mich. Naja, ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, hier hat heute schon mal einer ein Pamphlet gehalten über Klarheit, ne? Wo stehe ich eigentlich und überhaupt und so. Da gab es irgendwie so einen 10-minütigen Take. Und das ja, also Florians Frage ist ja, die passt da ja wie die Faust aufs Auge, würde ich sagen. Das ist ja genau das, was ich eben gesagt habe. Ne? Man steht da jetzt irgendwo, weiß nicht, ob das jetzt reicht und dann hat man auch noch ja, letztendlich irgendwie so Unwägbarkeiten, die es auch nicht gerade planbar machen. Also ich glaube, wenn wir Florian jetzt anbieten würden, dass von heute an alle Herausforderungen vorbei wären und dass er jetzt den Trainingsumfang rumbringt, dann wäre er super happy und dann wird das gut funktionieren und dann würde er sich, auch, Achtung jetzt, geiler Satz, das Selbstvertrauen auch übers Training holen. Und dann könnte das anders sein. Und den Satz gerade, den meine ich sehr ernst, ne? Weil ich, das ist ja wirklich das, was auch irgendwie passiert. Florian fehlt es jetzt ein Stück weit, ne? Der Umfang und Co. Und dadurch fehlt es vielleicht auch, sich darüber dann ein Stück weit das Selbstvertrauen zu holen, welches einem da sagt, hey, wenn ich habe heute diese 3,5 Stunden Radeinheit richtig gut rumgebracht und dann habe ich ein umfangreiches Mittagessen gehabt, habe Mittagsschlaf gemacht und bin nachmittags noch 1,5 Stunden gelaufen. Und wenn ich das hinkriege, dann ist die Schere zwischen dem der Idee, dieses Ziel zu erreichen, am Ende dann in Rot zum Beispiel, gar nicht mehr so groß auf. Und das ist ja so eine klassische Form der Klarheit, die man sich dann auch selber im Training holen kann. Und auch da, ich finde, es gibt eigentlich keinen besseren Indikator als Training, um sich das gewisse Selbstvertrauen zu holen, weil man am Ende auch weiß, da kommt es her. Genau. Und ich persönlich, Florian, würde es an deiner Stelle so machen, im Moment wäre ich entspannt und ich würde eine gewisse Akzeptanz an den Tag legen und sagen, hey, ist jetzt gerade so. Jetzt würde ich mich vorsichtig fragen, wie so die Auswirkungen sind, wenn das Wetter besser wird, wenn es länger hell ist, ob das tendenziell mehr Möglichkeit mit sich bringt, weil ich finde, das ist immer im Moment gerade so, so eine ganz ikonische Zeit, ne, wo man gerade sagen kann, man kommt von der Rolle, es ist schnell dunkel oder wird erst gar nicht richtig hell und so. Und jetzt kann man sich aber auch mal trauen, zumindest mal, weiß ich nicht, um 5 Uhr oder wegen mir um 5:30 noch eine Runde laufen zu gehen und eine Stunde bei Helligkeit in Anführungsstrichen zu laufen, aber so, dass man zumindest die Kopflampe nicht anmachen muss. So, und das wäre jetzt so meine Frage. Deswegen würde ich den März mitnehmen. Und dann ist mal so meine Erfahrung, dass ja, spätestens 2 Monate vorher sollte man das Gefühl haben, dass man zumindest ganz gut drin ist. Was dann heißt, man kann das Pensum halbwegs mitgehen erstmal. Ne? Wenn man dann 2 Monate lang noch einen guten Fokus hat, also Mai, Juni, dann ist das erstmal schon mal gut für das Ziel, was du hast, Florian. Deswegen würde ich an deiner Stelle gerade nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern auf jeden Fall mal den März noch mitnehmen und gucken, wie sich der auswirkt. Und dann so April ist dann so ein bisschen das Zünglein an der Waage. Ne? Von da an soll es dann gerne so sein, dass du die Umfänge halbwegs gut hinbekommst. Hey, und mit halbwegs gut meine ich jetzt hier gerade, wenn du 80, 90% davon schaffst, vom Finisher-Plan, ich bleibe jetzt beim Finisher gerade gedanklich, dann bist du ja erstmal schon mal gut unterwegs. Ne? Das ist ja erstmal schon mal fein. Also wenn das am Ende nicht 12 Stunden im Schnitt sind, sondern 10, ja, dann ist das alles schon mal super. Also das ist ja erstmal total in Ordnung. Also man darf dann auch wieder nicht denken, dass man so einen Trainingsplan 100% erfüllen muss, damit das dann auf jeden Fall funktioniert. Genau. Super. So. Servus, Coach Dominik hier. Hätte eine Frage zur Wettkampf-Pace. Trainiere mit dem Finisher-Plan auf Rot hin, was meine dritte Langdistanz sein wird. Bei den letzten beiden lief alles mehr oder weniger nach Plan bis knapp zur 30-Kilometer-Marke. Dann wurden das Laufen mit Gehpausen eher zum Gehen mit Laufpausen. Dabei war ich am Rad mit ca. 70% meiner FTP und beim Laufen ca. an der aeroben Schwelle, nicht zu verwechseln mit der anaeroben Schwelle in dem Falle. Und der Dominik beschreibt das auch gut, beziehungsweise irgendwo Dauerlauf, Extensiv, Dauerlauf, Intensivbereich unterwegs. Trotzdem konnte ich nicht durchlaufen und war ab ca. Kilometer 28 bis 30 energielos, muskulär irgendwie am Ende. Versorgt war ich nach meinem Einschätzen nach recht gut mit 80 Gramm Kohlenhydraten am Rad und 50 Gramm beim Laufen. Im Laufen laufe ich eigentlich nie mehr als gut 2 Stunden bzw. 26 Kilometer. Ziel ist es, in Rot souverän durchzulaufen. Sollte ich hier erst an der Pacing-Strategie was ändern, zweitens an der Verpflegung etwas ändern oder drittens im Training öfter länger laufen? Eins und zwei. Das reicht. Also länger laufen wird das Problem nicht lösen, weil die Energielosigkeit, die wirst du nicht lösen können im Rennen, ob du da jetzt 2 Stunden im Training läufst oder 2,5. Ne? Das ist relativ sicher. Und um eins und zwei zu ändern, hörst du dir einfach den nächsten Podcast an, den Anna und ich gestern aufgenommen haben. Ich weiß ehrlicherweise nicht genau, wann er rauskommt. Ich vermute mal, vielleicht nächste Woche, aber da geht es um Kohlenhydratoxidation, Kohlenhydratzufuhr, Kohlenhydratspeicher und alles, was dazugehört. Und da hoffe ich, dass da viele Antworten dabei sind. Und wenn nicht, dann meldest du dich gerne nochmal, Dominik. Das auf jeden Fall. Genau. Und vielleicht nochmal ganz kurz, ich habe mich gerade gefragt, was kommt wohl beim AI-Bot auf powerandpace.de raus, wenn man sagt, wie man seine Pacing-Strategie für den Ironman baut? Wie? Anders. Mit welcher Intensität fahre ich mein? Welcher Intensität fahre ich mein Ironman, wenn? Und das kann mal jeder für sich selber ausprobieren, weil dieser Chatbot ist ja gefüttert mit unseren Podcasts hier und Live-Q&As und so weiter und so fort. Und ihr könnt ja mal selber schauen, was dabei rauskommt. Und da stehen diese 70%, aber, ne, und jetzt dann kommt das alles hinterher, was da alles noch dazugehört, und was man dabei so beachten muss. Und wie gesagt, probiert das mal selber aus. Will sagen, 70% ist fein, damit machst du nichts verkehrt, lieber Dominik. Also das erstmal ist ja relativ konservativ geplant, so weit, so gut. Daran kann man also daran wird es nicht gelegen haben, ne? Dass du da jetzt irgendwie gravierend etwas falsch gemacht hast, außer du hast natürlich deine FTP nicht ganz richtig eingeschätzt. Oder du hast eine große Laktatbildungsrate. Ne? Auch das ist etwas, deswegen ist 70% nicht gleich 70%. So. Und das sind so die Dinger, die es da auf jeden Fall zu berücksichtigen gilt. Aber wenn ich ehrlich sein darf, nach meiner Einschätzung hört sich das zu 80% nach einem Verpflegungsthema an. Deswegen hör dir gerne mal den nächsten Podcast an. So, zwei Fragen noch und dann gleich eine kurze Sache. Da dürft ihr dann schon gedanklich aussteigen, aber das will ich trotzdem beantworten. Hallo Björn, zunächst mal vielen Dank für die Möglichkeit, immer wieder über diesen Weg mit Fragen an dich heranzutreten. Danke, danke. Ich habe heute zwei Fragen. Kurz zum Vorhaben, zwei Mitteldistanzen, langfristiger Aufbau, große Mission Challenge Rot 27. Aktuell trainiere ich für Schleswig nach dem Finisher-Plan. Intensitäten und Umfang ist gut verkraftbar und die Fortschritte spürbar. Schleswig sehe ich also schon mal positiv entgegen. Nun aber zu meinen Fragen. Ich möchte im Herbst nochmal einen schnelleren Halbmarathon laufen und hier vielleicht auch nochmal meine Bestzeit von 1,43 drücken. Macht es Sinn, nach Schleswig in den Champion-Plan zu wechseln und dort ein bisschen mehr Tempoarbeit in den Plan zu kriegen? Oder schätze ich die Champion-Pläne hier falsch ein? Nö, finde ich gut. Kannst du machen. Also finde ich ehrlicherweise auch, finde ich eine ganz süße Abwechslung. Und deswegen gerne einfach mal ausprobieren. Also Ronny, mach das. Musst du nicht, kannst aber. Also finde ich auf jeden Fall eine coole Idee, würde ich unterstützen. Meine zweite Frage thematisiert noch einmal die aktuelle Testwoche. Letzten Sonntag habe ich einen Cross-Duathlon, also erster, dritter, teilgenommen. 5, 4, 18 und 5, 4 waren die Distanzen. Ziel war es, diesen All-Out zu absolvieren. Habe ich an einem Cross? In meinem Finisher-Plan ist der Lauftest ein 10-Kilometer-Test. Kann ich für den Lauftest einen Mittelwert aus den beiden 5,4-Kilometer-Läufen beim Duathlon heranziehen? Oder ist es sinniger, sich doch nochmal für 10 Kilometer am Wochenende zu quälen? Cool. Ja, finde ich eine süße Frage. Ronny, ich wäre geneigt zu sagen, nimm einfach die Durchschnittsgeschwindigkeit von den zweiten 5,4 Kilometern, weil die bist du dann mit einer ordentlichen Vorbelastung gelaufen. Und wenn die jetzt nicht gravierend abweichen von den ersten, was natürlich jetzt so ein bisschen die Frage ist mit Verpflegung und Co. und so, aber ich meine, dazwischen liegen 18 Kilometer, das ist ja jetzt noch nicht so, dass man sagen kann, du wirst ja jetzt glykogenverarmt die zweiten 5,4 Kilometer laufen. Deswegen darfst du die dann gerne quasi gleichsetzen, auch schon fast mit deiner Schwellenleistung. Also, das ist total okay. Ja, das kannst du auf jeden Fall machen. Super. So. Moin Coach. Triathlon-Saison-Highlight. Ironman Duisburg 70.3. Lauf-Highlight 6 Days in Riesenbeck. Ich bin seit diesem Jahr bei Power and Pace. Habe vorher mit euren Druckplänen trainiert. Druckpläne sind die auch jetzt gerade. Ne? Die sorgen auch für ganz viel Druck am Ende. Ich habe trainiert und schon einige Marathon- und Mitteldistanzen erfolgreich gefinisht. Nun zur Frage, der erste Saisonhöhepunkt rückt näher. 6 Days in Riesenbeck. Am 9. bis 14.05. 120 Kilometer, 1400 Höhenmeter in 6 Tagen. Soll ich nach meinem aktuellen Plan auf Marathon umstellen? Wie mache ich das? Jan, ich habe keine Ahnung, was die 6 Days in Riesenbeck sind, aber die Tatsache, dass es 125 Kilometer in 6 Tagen sind, lässt mich daraus schließen, dass das kein Radrennen ist. Jetzt erwarte ich auch nicht, dass das ein Schwimmrennen ist, weil das ist dann mit den Höhenmetern immer schwierig beim Schwimmen. Deswegen gehe ich davon aus, dass das gelaufen wird. Und soll ich meinen aktuellen Plan auf Marathon umstellen? Jan ist im Moment im Finisher-Plan. Jan, ich sag's, wie es ist. Vielleicht. Warte, 9. bis 14.05., wenn du das jetzt umstellen würdest. Ja, kannst du machen. Und ich denke, du könntest das machen, aber ich würde an deiner Stelle auf keinen Fall länger als 8 Wochen den Marathonplan wählen. Ach, Jan ist sogar dabei. Stark. Täglich 21 Kilometer. Ich würde auf keinen Fall länger als 8 Wochen mich da mit dem Marathonplan drauf vorbereiten. Okay? Also das wäre mir persönlich jetzt zu marathonspezifisch vor dem Hintergrund, dass du ja auch noch ein paar andere Sachen vorhast dieses Jahr. Und deswegen mach mal gerne, nimm den 8-Wochen-Plan, das ist fein, der hält dich ja auch noch ein bisschen auf dem Laufenden. Bis Duisburg ist ja auch dann noch ein gutes Stückchen hin. Also du kannst ja dann getrost wieder umstellen. Deswegen ist das überhaupt kein Problem, wenn das Radfahren und das Schwimmen da jetzt nicht höchst qualitativ verläuft. Da kann ich mit leben. Genau. Von daher würde ich sagen, kannst du machen. Also, aber wie gesagt, nicht länger als 8 Wochen, bitte. Super. So. Letzte Frage, Peter. Hallo Björn, ich habe gestern meinen ersten AI-Diagnostics-Test auf der Rolle gemacht. Gibt es eine Möglichkeit, meinen bestehenden Finisher-Trainingsplan so anzupassen, dass ich meine diagnostischen Schwachstellen verbessern kann? Peter, ja, hätte es gegeben, haben wir als Angebot gehabt. Also vielleicht das auch nochmal für alle die, dass ich das nochmal einmal klar erkläre. Genau, das haben wir gehabt im Zuge der Aktion, dass wir dieses AI-Diagnostics-Paket mit den Trainingsplänen verbunden haben. Die Aktion haben wir letztes Jahr laufen lassen, also letztes Jahr, Ende letzten Jahres logischerweise, November oder von September bis November konnte man sich dafür entscheiden. Jetzt sage ich das auch mal sauber. Wir werden das wahrscheinlich im nächsten Jahr ein kleines bisschen umstellen und so machen, dass das nicht unbedingt an einen fixen Zeitraum gebunden ist, aber wir müssen das auch immer irgendwie so machen, dass das für uns noch ein kleines bisschen planbar bleibt. Also wir brauchen ein Mindestmaß an Standardisierung, ehrlicherweise, um dann immer euren Anforderungen gerecht zu werden. Will heißen, wir können jetzt nicht 6 Wochen vorm Wettkampf noch, also nicht, dass du jetzt mitgemeint bist, Peter, bitte nicht falsch verstehen, aber 6 Wochen vorm Wettkampf noch irgendwie angepasste Trainingspläne raushauen, weil das muss ja auch immer so ein kleines bisschen aufeinander aufbauen. Ne? Und wenn ich jetzt einen Plan rausgebe, ohne zu wissen, was derjenige bis hierhin trainiert hat, das wäre sehr dürftig. Ne? Da kann man dann sich auch mal hart vertun und das würde ich ehrlicherweise vermeiden wollen, ohne es würden. Genau, nächstes Jahr werden wir das aber ein kleines bisschen anders machen. Da wird die Aktion möglicherweise auch noch ein kleines bisschen länger laufen, zum Beispiel, sodass wir auch alle mit reinnehmen, die dann so Anfang Januar in das Training starten. Aber an irgendeiner Stelle müssen wir so einen kleinen Cut ziehen, weil das zugegeben auch der ganze Aufwand, der dahinter steckt, mit dem Schreiben der Trainingspläne und alles, was dazugehört, das erfordert auch immer natürlich Arbeit. Ne? Also das sind dann Trainingspläne, die sinngemäß von Hand angepasst werden. Und dafür räume ich mir zum Beispiel immer Zeitfenster ein in meinem Kalender in gewissen Saisonphasen, dass ich das machen kann. Und jetzt im Moment ist keine Saisonphase, um das zu machen. Also das habe ich alles schon hinter mir und das ist alles schon größtenteils abgeschlossen. Klar, immer, ne, wir machen dafür die Q&As und alles, was dazugehört. Aber wir können jetzt nicht nochmal hingehen und einen Trainingsplan komplett ändern. Wie gesagt, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass etwas unklar ist, was bis dahin denn eigentlich so passiert ist. Genau. Ich habe noch eine Sache von Thorsten, die nehme ich noch mit. Mit der schließen wir das hier ab. Da geht es nämlich um Test-Hype Jörn. Schönes Schlusswort. Ich war ein Streber, der beide Tests gemacht hat. Also Thorsten meint FTP-Test und AI-Test. Trainiere nach dem VO2 Max Qualifier-Plan. Erster AI-Test Dezember, 270 Watt Schwelle. Jetzt hatte ich 283 Watt, eigentlich viel weniger, als was ich bei einem klassischen FTP-Test hatte. Deshalb noch 21 Minuten FTP von 300 Watt. Eventuell habe ich dann doch nicht den AI-Test richtig gepaced. Sollte ich doch die 300 als Einstellung nutzen, um meine Anpassung zu verbessern, hatte nur eine von... Okay, ich wäre ja eher ein Fan davon, den AI-Test, also da ist die Frage ein bisschen, was denn da in der Umsetzung, also nicht ganz geklappt hat, weil 283 und 300 ist durchaus ein Unterschied, der wird mir jetzt persönlich nicht so taugen, der wäre mir jetzt etwas zu groß, weil jetzt würde ich ja davon ausgehen, Thorsten, jetzt mal einfach logisches Denken, physiologisch, wenn du 300 Watt als FTP-Leistung. Das jetzt ist ganz wichtig, und jetzt hör mir genau zu, dass du auf jeden Fall 10% abgezogen hast und nicht 5%, sonst bin ich stinksauer. Entschuldigung. Also, ich erwarte, dass du mindestens 320 Watt, mindestens, und das sind noch bei weitem keine 10%, in dem 20-Minuten-Test gefahren bist. Wenn du nicht 320 oder eher 325 oder 330 Watt gefahren bist, ist deine FTP falsch und deine AI-Diagnostics-Test richtig. Ja? 316 hatte ich. Also, das ist nämlich genau dann immer der Mist mit hier 5% abziehen, damit da eine möglichst schöne Zahl steht. Ja, so 316 minus 10% sind 284 Watt. Und bei deiner AI-Diagnostik kommt 283 Watt raus. Was ist jetzt richtig? Beides, wenn man vernünftig rechnet. Und das ist genau das Problem, was immer wieder auftaucht, wenn wir einfach versuchen, und jetzt Thorsten, Entschuldigung, du musst jetzt herhalten, wenn wir versuchen, Physiologie aus den Angeln zu heben, weil wir denken, dass wir irgendwelche Zahlen von irgendwelchen 20-Minuten-Tests abziehen, die wir, wo wir besseres Würfeln machen. Ne? Wie oft ich schon erzählt habe, dass eine Ableitung, danke, dass du es nicht persönlich nimmst. Das ist wirklich nett von dir, Thorsten. Ich respektiere das sehr, dass du das jetzt gerade aushalten musst, aber eine Ableitung eines 20-Minuten-Tests kann liegen im Bereich von 2 bis 12%. Ja, das ist das, was physiologisch korrekt ist. So, wenn die Ableitung liegen kann in der Grundgesamtheit zwischen 2 bis 12, dann müssen wir ganz schön erhaben sein oder uns diesen verkackten Plattformen unterlegen, die pauschal immer 5% abziehen, damit es für den Endnutzer auf jeden Fall gut aussieht, aber physiologisch einfach scheiße ist, um dann zu sagen, ja, lass mal 5% abziehen. Weil zwischen 2 bis 12, da wird ja die Mitte schon 5 sein, erstmal. Und dann gehöre ich ja bestimmt noch zu denen, die noch weniger haben als die Mitte. Nee, so geht's nicht. Und deswegen, also, ich habe es gerade nochmal schön vorgerechnet, ne? Bitte glaubt dann auch solche FDPs nicht, die da stehen, sondern wir müssen das immer physiologisch sauber machen. 316 Watt war die Leistung über 20 Minuten. Wenn wir da gesunde 10% von abziehen. Thorsten, du darfst aber jetzt noch ergänzen. Danke, dass du da bist, Thorsten. Wie groß ist deine maximale Laktatbildungsrate? Bitte schreib die noch hier rein. Es kann gut sein, dass Thorsten schon gegangen ist. Wenn ich jetzt gleich eine Nachricht von Frank kriege, dass irgendein Thorsten sein Abo gekündigt hat, dann, ja, dann wissen wir alle, woran es gelegen hat. 0,4. Danke, Thorsten. 0,40 oder 0,49? Wir wollen präzise bleiben. Wir warten noch kurz. Wir warten noch kurz. 0,40. So, dann ziehen wir nicht 10% ab, dann ziehen wir weniger ab. Ich würde sagen 7 um und bei. Mal 0,93. Ich sollte das auch richtig rechnen. 316 mal 0,93. Ich würde sagen, deine FTP, also in der AI, im AI-Test liegt die bei 283. Meine ausgerechnet sind 293. Irgendwo dazwischen darfst du dich entscheiden. Ja, und das ist dann jetzt auch nicht so Grund. Also da ist der Unterschied jetzt nicht groß. Nimm die Mitte. Ich würde 295 hinschreiben, wenn ich du will. 290 vielleicht. Ja, also wenn das dann plus minus 1, 2, 3 Watt ist, ist das ja kein Problem. Das wirst du im Alltag ja nie merken. Genau. Super. Thorsten, ganz lieben Dank, dass du, ich weiß das sehr zu schätzen, dass du mich hier gerade ausgehalten hast. Als exemplarisches Beispiel für alle anderen. Dann Dankeschön. Super. Herzlichen Dank, das soll es gewesen sein. Ich werde jetzt gleich noch eine Frage beantworten von Benno. Der hat aber 12 gestellt ungefähr. Ich ratter die durch. Ja, also ihr dürft gerne schon abschalten, weil ich werde jetzt gleich wirklich teilweise nur sagen, eins, jo, zwei, nein und so weiter und so fort. Das spricht für den Benno. Ich möchte das auf keinen Fall falsch gewertet wissen. Der hat die teilweise sehr präzise gestellt. Der braucht nur Bestätigung oder Ablehnung in den allermeisten Fällen. Weil ich das jetzt aber gleich so kryptisch vorlesen werde, weiß ich nicht, ob da so richtig viel Mehrwert für alle anderen bei rauskommt. Deswegen sage ich euch schon mal, schaltet gerne schon ab, wenn ihr denn wünscht. Dürft aber natürlich auch herzlich gerne dabei bleiben. Herzlichen Dank für das Live-Q&A heute Abend. Danke auch fürs Zuhören an den anderen Geräten. Hat mir wieder ganz viel Spaß gemacht, hat man hoffentlich gemerkt. Das merkt man immer daran, dass auch meine Emotion hier manchmal dazu führt, dass ich auf jeden Fall auch engagierter werden darf. Und das kann ich ja nur machen, weil ich weiß, dass ich das mit euch quasi, dass ich mich hier so wohlfühle in der Runde mit euch, dass ich das hier richtig gut machen kann. Das ist, so ist eigentlich das Prinzip und so meine ich es auch wirklich ernst. Also ich, vor Leuten, die ich nicht kenne, sinngemäß, hätte ich das vielleicht hier und da mal heute etwas anders rübergebracht. Aber ich hoffe, ihr konntet ein paar Sachen mitnehmen. Dankeschön. Also, Bennos Fragen. Benno, zu 1. Schritt 1, 2 und 3, korrekt. Frage 2. Ja. Frage 3. Ja. Frage 4. Ja. Frage 5. Gar nicht, haben wir eben geklärt. Frage 6. Ja, kannst du machen. Frage 7. Die lese ich noch vor zum Abschluss. Zum Ende noch eine Mentalfrage. Der widmen wir uns noch mit mehr Tiefgang. Leider bin ich ein noch sehr langsamer Schwimmer. Sehr wichtiger Zusatz. Noch. Mit einer Pace von 2,20. Hinzu kommt, dass ich es im Sommer mit meiner ersten Langdistanz noch nicht schaffen werde, die 3,8 komplett durchzukraulen. Ich werde wohl eher 100 bis 200 Meter kraulen, dann 50 Meter Brust zum Ausruhen, dann wieder kraulen. Am Ende werde ich wahrscheinlich ein Drittel der gesamten Distanz Brust schwimmen. Dadurch kommen bei mir manchmal so Gedanken auf, dass ich da eigentlich nichts zu suchen habe, wenn ich nicht mal 3,8 Kilometer durchkraulen kann. Ich denke dann auch, dass ich da niemandem im Weg sein will. Kannst du mir diesen Gedanken vielleicht noch etwas einordnen oder gibt es dort vielleicht auch mehrere, die immer mal wieder zum Brustschwimmen wechseln? Also die, ne, die Frage überlassen wir allen anderen. Ich wette, dass es das gibt und ehrlicherweise, ne, ich empfehle das auch oft genug. Also das meine ich wirklich todernst. Ich finde immer ein gut geschwommenes Brustschwimmen, Verzeihung, ist manchmal besser als ein schlechtes Kraulschwimmen. Ne? Wenn ich da so in Rot oben auf der Brücke stehe und mir angucke, wie da die Leute dann so schwimmen, da denke ich manchmal, da wäre es besser gewesen, wenn wir das mit Brustschwimmen gemacht hätten, weil dann würden wir auch noch ein bisschen schneller vorankommen. Und ich würde wirklich Brustschwimmen auch üben. Also du schreibst, dass das zum Ausruhen ist, das verstehe ich, weil das natürlich von der Atmung her leichter ist. Aber das kann halt etwas sein, was auch echt schnell funktioniert. Also schnell, ne? Ist, glaube ich, klar, bin nur, was ich sagen will. Also das soll ja nicht sein, bei dem du stehst und durchatmen kannst, sondern das Ganze mit Zug machst. Deswegen würde ich das im Training sogar üben. Und ich finde das total plausibel. Das Schwimmen, auch da, die 3,8 Kilometer, zeichnen sich dadurch aus, dass man konstant Vortrieb generiert. Auf welche Art und Weise, ehrlicherweise, finde ich das persönlich im ersten Anlauf nicht so wichtig. Und deswegen würde ich das genauso machen, wie du das da aufgeschrieben hast. Ob das die genau richtigen Distanzen sind, da wäre ich gar nicht so akademisch. Da würde ich einfach gucken, wie brauche ich das gerade. Ne? Wann habe ich das Gefühl, dass ich noch gut im Kraulen unterwegs bin, dass das hier noch eine halbwegs saubere Technik ist, dass ich mich gerade noch gut orientieren kann. Und wenn nicht, zack, Wechsel, Brustschwimmen. Und ob du dann 50 oder 100 Meter Brustschwimmst, ist ja egal. Du bist damit ja halbwegs flott unterwegs. Ja, und deswegen ist das gut. Und am Ende kommt das über die Konstanz quasi. Du sollst diese 3,8 Kilometer rumbringen, super. Aber es ist völlig egal, ob du dafür 1,5 Stunden, 1,45 oder wo auch immer der Cut-off ist, das weiß ich nicht. Aber irgendwie 2 Stunden brauchst, irgendwo da wird er sein. Das wirst du dann hinbekommen, da bin ich mir sicher, wenn du das konstant durchbringst. Ja, und da ist das ganz egal, ob du kraulst oder Brustschwimmen machst. Ich persönlich finde das total gut. Und wie gesagt, ich empfehle das ganz oft Leuten, gerade Anfängern, die dann hier olympische Distanz, Mitteldistanz machen und so weiter, sage ich auch mal, warum so viel investieren ins Kraulen, im Zweifelsfall einfach Brustschwimmen. Also habe ich letztens noch jemandem empfohlen für eine Mitteldistanz und so, hat wunderbar funktioniert. Der war jetzt natürlich nicht super schnell, aber der wäre im Kraulen kein Stück schneller gewesen, bin ich mir ganz sicher. In diesem Sinne, Benno, danke für deine Fragen. Danke an alle, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees, don't you give up, give up, give up, go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before. Champion.